Ich bin Christiane vom Podcast Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Demokratie ist für mich die Staatsform, in der wir als ganze Menschen gefragt sind. In unserer Würde, Freiheit und Verantwortung, mit Herz und Verstand. Demokratie gibt uns die Möglichkeit, unser Leben, unser Zusammenleben mitzugestalten. Im Interesse des Gemeinwohls, im Interesse von uns allen, die wir hier zusammenleben. Das ist zugegeben manchmal mühsam, wie wir dieser Tage sehen, aber ich finde, es lohnt sich. Denn Demokratie fußt auch auf dem Vertrauen, dass uns das gelingt. Zum Beispiel, weil wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir alle auch nur Menschen sind. Lasst uns dem gerecht werden. Gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Dann hat uns Hoffenheim früher angegriffen und wir haben uns den Schneid abkaufen lassen. Wir konnten das Pressing nicht überspielen und haben so auch die Gegentore kassiert. So erklärt uns Ole Werner den Hoffenheimer Sieg vom Wochenende. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hoffefunk. Jonas, an dich direkt die Frage. Was für eine Art von Sieg waren das jetzt? Ein taktischer, ein kämpferischer oder ein glücklicher?
Ja, hallo David, hallo auch an alle unsere ZuhörerInnen. Am Ende vom Tag war es, ohne es zu dramatisch ausdrücken zu wollen, ein nahezu überlebenswichtiger Sieg.
Mhm.
Und ich glaube natürlich erstens mal für die Mannschaft, aber so langsam, aber sicher, auch für Christian Ilzer und seinen neuen Weg, den er da einschlägt. Weil momentan durch den Sieg in Bremen hat er es kurioserweise geschafft, dass ich diese Woche des Häufigeren gelesen habe, dass Ilzer wohl der Richtige für uns sei, auch von unseren Fans, und dass man ihm nur Zeit geben müsse und so weiter. Ich glaube nicht, dass wir ohne diesen Sieg gegen Bremen das auch lesen würden, sondern Bremen war jetzt sozusagen der ausschlaggebende Punkt, dass die Leute sagen, okay, wir haben gegen Union Berlin richtig, richtig schlecht gespielt und auch zu Recht auf den Sack bekommen. Davor war aber ein Aufwärtstrend zu erkennen, der sich nur nicht in Punkten gezeigt hat. Und Bremen hat jetzt die Leute so ein bisschen wieder besänftigt und die meisten sind jetzt der Meinung, dass Ilzer der Richtige sei. Ganz so schnell möchte ich das tatsächlich bei mir nicht zulassen. Also da reicht ein Sieg gegen eine schwache Bremer Mannschaft jetzt nicht aus, dass ich das glaube, aber wir sind zumindest mal einen gigantischen Schritt weiter, wenn es darum geht, nicht abzusteigen.
Ja, du hast jetzt schon mal vom Ende her gedacht, das finde ich auch wichtig. Lass uns noch mal kurz vom Anfang her denken, also von der Frage ausgehend, wie konnte es eigentlich zu dem Sieg kommen? Und da waren meine drei Vorschläge ja entweder Taktik, Kampf oder Glück. Du kannst gerne dich einem dieser Varianten anschließen oder auch eine eigene Variante formulieren, was du glaubst, was zu diesem Sieg letztlich geführt hat.
Sagen wir mal 40% Taktik, aber 60% Kampf. Es war kein Glückssieg, es war ein hochverdienter Sieg.
Ja, sehen tatsächlich auch Leute, die Bremen sehr nahe stehen oder Ole Werner ähnlich. Deswegen nochmal kurz zu dem Zitat zurück. Das Zitat von Werner deutet ja zumindest an, dass diese Spielweise, die Ilzer implementiert hat, also dieses frühe Angreifen von uns, dieses hohe Pressing, dass das Bremen große Probleme gemacht hat. Und na, ich bin jetzt weit weg davon zu sagen, es war eine taktische Meisterleistung, denn Ilzer spielt ja mehr oder weniger immer wieder das Gleiche mit Varianten. Aber es hat zumindest mal funktioniert. Taktik hat offensichtlich gewirkt und das sagten sowohl Ilzer als auch Werner.
Ja, aber man hat in dem Spiel auch ganz deutlich gesehen, dass das vielleicht erstens mal nicht gegen jeden Gegner klappt, weil du brauchst halt auch einen Gegner, der, wie Ole Werner es richtig gesagt hat, es nicht schafft, dich zu überspielen. Und Bremen ist vielleicht gerade so an der Grenze. Ganz bestimmt nicht eine Mannschaft aus dem oberen Drittel der Bundesliga, wenn nicht sogar manchmal eher aus dem unteren Drittel oder eher Mittelfeld der Liga, dann eine Mannschaft, die das nicht kann, zumindest an dem Wochenende nicht konnte. Und du brauchst aber auch eine gewisse individuelle Klasse in deinem Team. Und die Startaufstellung war zumindest, was einige Positionen betraf, ganz, ganz anders als noch die Wochen vorher. Gerade wenn ich an einen super, super wichtigen Anton Stach denke, im Vergleich zu Dennis Geiger, über den wir ja in den letzten Wochen nicht nur positiv gesprochen haben, ne, aufgrund seiner Äußerung und aufgrund seiner selbst schlechten Leistung. Da muss ich schon sagen, da hat mir Anton Stach deutlich besser gefallen. Das war eine fantastische Leistung und man hat richtig gemerkt, dass Anton Stach perspektivisch ein extremer Führungsspieler der TSG sein kann und auch möchte.
Ja, und ich wurde ja mal gefragt, ich glaube sogar, es war vom ZDF und musste dann aber auch ein bisschen improvisieren, wer denn so aus meiner Sicht ja der nächste wichtige Führungsspieler oder Identifikationsspieler in Hoffenheim sein könnte, ne, wenn so Leute wie Kramaric oder Baumann dann aufhören. Und da kam mir auch sofort tatsächlich Stach in den Kopf, ohne natürlich zu wissen, ob der jetzt wirklich lange bei uns bleibt oder nicht, sondern eher in der Hoffnung. Aber ja, und der entscheidende Unterschied ist ja vielleicht auch noch, ganz klar, Stach ist für das Spiel nach vorne viel besser zu gebrauchen als ein Dennis Geiger, der natürlich auch seine Stärken hat.
Ja, allein schon, weil Stach deutlich schneller und auch deutlich spritziger ist, trotz seiner Größe. Das mag man zunächst erstmal nicht glauben, weil Dennis Geiger jetzt ja auch noch nicht 35 ist. Aber Dennis Geiger ist alles, aber kein schneller, spritziger Spieler. Der ist fleißig und hart und hat keine Angst vor Verletzungen. Was allein schon ja beweist, dass er in jeden Zweikampf reingeht, als wäre es sein letzter, obwohl er ja ein sehr verletzungsanfälliger Spieler ist und immer wieder zurückkommt und weiter seine harte Spielweise spielt. Aber spritzig ist Dennis Geiger nicht. Und gerade im Spiel von Christian Ilzer ist das natürlich super wichtig, dass du gerade bei Pässen, die aus der eigenen Kette von den Bremern beispielsweise jetzt rauskommen ins Mittelfeld auf die Sechser, dass du da auf die ersten 2-3 Meter Gedanken- und Fußschnell bist, um vielleicht so einen Ball mal abfangen zu können. Weil das sind genau die Momente, wie wir die Tore erzielt haben gegen Bremen. Und ich glaube, das ist auch die Spielweise, die Christian Ilzer forciert. Problematisch wird es nur dann, was ist Christian Ilzers Lösungsansatz, wenn es mal schwieriger wird? Also wenn da nicht Bremen kommt, sondern Wolfsburg, Frankfurt oder ich denke noch höher, Leipzig, Leverkusen, Bayern. Da wird so eine simple Pressing-Konter-Taktik natürlich an ihre Grenzen stoßen.
Ist zumindest möglich. Da müssen wir natürlich warten, ob er da einen anderen Plan hat, ganz klar. Und die Frage kann man sich natürlich auch gefallen lassen, wenn man dann irgendwie gegen Kiel oder Heidenheim spielt, die natürlich weniger Lust haben, den Ball zu haben. Also weil Bremen hat ja schon phasenweise Fußball gespielt und hatten auch tatsächlich 60% Ballbesitz. Liegt natürlich daran, dass wir lange geführt haben und wir dann natürlich auch ein bisschen verwaltet haben, was ja am Ende dann auch ein kleines bisschen noch, wie soll ich sagen, zittrig wurde. Da gab es dann schon noch ein, zwei Chancen der Bremer. Insgesamt aber, wir bleiben mal in diesem positiven Bereich, hatte Bremen über den Spielverlauf gesehen nicht besonders viele Torchancen. Ne? Ein Socki macht den uns selber rein. Und ansonsten waren diese 1,0x-Goals von Bremen eigentlich komplett auf die letzten 10 Minuten zurückzuführen, in denen wir ja aber schon 3-1 führten. Das ist jetzt auch nicht gut, aber es ist in gewisser Weise logisch, dass du ja ein bisschen mehr dich hinten reinstellst und verwaltest, wenn du eben diese 3-1-Führung hast. Aber auch da, ne, klar, ein bisschen der Glück gehörte da auch dazu. Oder Luca Philipps Leistung oder dann noch eine entscheidende Grätsche. Aber insgesamt ist die defensive Leistung schon für unsere Verhältnisse jetzt in dem grünen Bereich, dass ich mich schon frage, ist es jetzt nicht endlich mal an der Zeit, diese Viererkette, und wir werden nämlich sowieso weiter Viererkette spielen, beizubehalten. Nicht mehr zu wechseln, denn ich habe gelesen, Jonas, es gab noch nie zweimal in Folge unter Ilzer seit November die gleiche Abwehrreihe.
Und da haben wir wahrscheinlich auch das maßgebliche Problem. Und ich glaube, da bist du auch schon, da schneidest du auch unsere Hauptfrage der heutigen Podcast-Folge, steuerst du damit schon an. Aber die große Frage dahinter ist natürlich, haben wir da die Stamm-Viererkette gesehen mit Stanley Nsocki als Linksverteidiger? Also erstens mal, wie ist diese Idee geboren, dass Stanley Nsocki überhaupt an diesem Tag wieder Linksverteidiger spielt? Und wenn das langfristig so ist, was passiert dann mit Jurasek und Prass? Prass, den er ja eigentlich von Anfang an ziemlich, ziemlich gut fand. Und jetzt auf einmal hat Ansoki den Vorrang bekommen, obwohl ich ehrlich gesagt sagen muss, ich glaube, Jurasek und Prass wären mittlerweile wieder fit gewesen und hätten spielen
können. Ja, ja,
und trotzdem hat er sich für Ansoki entschieden. Was ich mir da denke, wenn du mit Ansoki als Linksverteidiger gehst, der das wirklich bis auf sein erbärmliches Eigentor, also wirklich sowas habe ich, ich dachte wirklich, du kannst ihn nach 3 Minuten wieder auswechseln, also sowas Bescheuertes habe ich wirklich lange nicht mehr gesehen. Danach hat er ein gutes Spiel gemacht, wirklich. Aber kannst du da nicht eigentlich auch Dreierkette spielen und kannst Bülter und Kadarzabek als Schienenspieler nutzen, weil Ansoki ist ja sozusagen eigentlich ein dritter Innenverteidiger von seiner Spielweise. Ist es dann nicht eine gefakte Viererkette und eigentlich eine Dreierkette?
Schwierig, ja. Ich glaube einfach, wir werden bei diesem System bleiben und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das jetzt die perfekte Lösung ist, aber sowohl aus dem Grund des Momentums als auch generell wäre ich jetzt schon ein bisschen angepisst, am Sonntag eine andere Viererreihe zu sehen, weil auch Christian Ilzer selbst gesagt hat, ein Schlüssel zu defensiver Stabilität ist personelle Konstanz. Das hat er genauso auf der Pressekonferenz im November gesagt und er hat es bisher nicht hingekriegt. Ehrlich gesagt, meistens natürlich wegen Verletzungen oder weil manche sich auch unfassbare Böcke erlaubt haben. Und da muss man vielleicht auch noch mal kurz erwähnen, Ilzer hört entweder Hoffefunk oder kommt zu einer ähnlichen Einschätzung wie wir, die wir ihm ja fast nicht zugetraut hätten und hat jetzt schon zum wiederholten Male einen Prass gebencht. Völlig zu Recht. Leistungsprinzip offenbar doch gegeben.
Ja, also nochmal kurz zu dem Thema zurück. Also da hast du mit Sicherheit vollkommen recht. Vermutlich die Begründung dafür, dass Ansoki dann Linksverteidiger spielen durfte, ist, so habe ich es auch gelesen, ist ja unsere sehr, sehr schlechte Kopfballstatistik.
Luftzweikampfquote, ja.
Genau. Luftzweikampfquote sind wir Tabellen 16. mit glaube ich, irgendwie 47 und ein paar zerquetschten Prozent. Was schon sehr, sehr schlecht ist, wenn man bedenkt, dass wir gar nicht mal so eine kleine Mannschaft haben. Ne, mit Stach auf der 6, mit Bülter, Mörstedt, der da teilweise, oder Tabakovic, der da teilweise vorne drin war, Kadarzabek, der ja auch kopfballstark ist. Und trotzdem waren wir da auf Platz 16. Und Soki bringt natürlich in der Luft auch eine Menge Kampf, eine Menge Athletik und natürlich auch eine Menge Größe mit rein im Vergleich zu einem Standard-Linksverteidiger. Aber ich habe diesen Artikel vom Kicker auch gelesen, der da eben jetzt gefordert hat oder halt prognostiziert hat, dass wir da unsere zukünftige Stamm-Viererkette gesehen haben. Ich verstehe, dass der Kicker irgendwas schreiben muss, weil es in dieser Woche eben über uns nicht so viel zu schreiben gab. Aber jetzt nach diesem einen Spiel, wo wir in Bremen zu sagen, nachdem Ilzer ja wirklich jede Konstellation ausprobiert hat, beziehungsweise hat ausprobieren müssen, jetzt auf einmal nach einem guten Spiel und nach einem Sieg zu sagen, oh, das ist jetzt aber für die Zukunft unsere neue Viererkette. Das geht mir viel zu weit. Lass uns doch nur in Stuttgart verlieren. Oder es ist nicht in Stuttgart, es ist bei uns. Lass uns doch nur nächste Woche in Sinsheim gegen Stuttgart verlieren mit Ansoki als Linksverteidiger. Und dann ist dieser Artikel vom Kicker, den kannst du dir sonst wo hinschieben. Also nach diesem einen Spiel, das ist mir viel zu schnell. Und deswegen würde ich da sagen, auf jeden Fall gebe ich dir recht. Ich wäre auch enttäuscht, wenn wir nächste Woche nicht mit dieser gleichen Viererkette gegen Stuttgart spielen. Aber hier jetzt von einer künftigen Stammviererkette zu sprechen,
klar,
bei einem Tabellen 15., der defensiv sowas von schlecht dasteht, das ist viel zu schnelles Denken.
Das stimmt. Trotzdem muss man die Chance, finde ich, nutzen, jetzt für 1, 2, 3, vielleicht auch mehr, aber wahrscheinlich nicht, Spiele jetzt mal zu gucken, okay, es lief okay. Gerade auch, und da besonderes Lob an die beiden Innenverteidiger, die würde ich auf keinen Fall auseinanderreißen. Deswegen ziehe ich es jetzt erstmal weiter durch. Denn gerade so ein Arthur Chavez zum Beispiel, der hat sich jetzt spielerisch überhaupt nicht in den Vordergrund gespielt. Also die Pässe waren völlig nichtssagend. Aber hatte da wirklich zwei krasse Grätschen drin, wo er wirklich, ordentliche Chancen, unfassbar abgegrätscht, hat Östegard ansonsten noch mit einer Top-2-Kampfquote auch eine große Chance von Silva, glaube ich, weggegrätscht. Also die waren richtig wach. Und ich glaube, ein zweiter Gedanke ist vielleicht noch der, Jonas, dass jetzt vielleicht auch Ilzer insofern dazugelernt hat, dass er gemerkt hat, okay, wenn ich Viererkette spielen will, die Mannschaft so verunsichert ist und zu solchen individuellen Fehlern neigt, muss ich halt schon gucken, dass der Rechtsverteidiger und Linksverteidiger einigermaßen defensiv denkt. Jetzt stell dir doch mal vor, in so einer ganz verrückten Welt, irgendwie als Außenverteidiger spielen Prass und Bülter. Also ja. Das führt ja vollkommen ins Chaos. Dementsprechend ist das vielleicht auch so ein Gedanke und auch ne, kein besonders krasses Spiel von Pavel, außer die schöne Flanke auf Kramer, die er durchaus reinmachen kann. Aber das ist wenigstens, ja, es sieht nach Defensivverhalten aus, auch wenn ihm dann doch auch mal so ein Jinma weggelaufen ist. Klar, passiert. Ist mir auch aufgefallen. Aber insgesamt hat das jetzt nichts damit zu tun, wie wenn ich da einen Chavez hinstelle oder einen Bülter notgedrungen hinschieben muss, weil wieder alle verletzt sind.
Ja, stimmt schon. Ist natürlich auch was ganz anderes. Ich tue mich gerade nur ungemein schwer damit, auch wenn wir Fans es jetzt natürlich nach so langer Durststrecke mal verdient haben, auch mal was Positives zu sagen, und das machen wir auch an dieser Stelle. Ich finde es gerade nur, ich fühle es gerade nicht hundertprozentig, die Mannschaft über alle Maßen zu loben, weil...
Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Ein junger Boxer mit dem Talent zum Star und ein manipulierter Kampf, der alles veränderte. Das sind die Zutaten für die neue Folge von Tatort Sport. Billy Collins Jr. verlor durch diesen Fight nicht nur seinen Lebenstraum, sondern auch sein Leben. Doch was geschah in dieser Nacht im Madison Square Garden wirklich? Was trieb die Beteiligten an und wie konnte ein solcher Skandal überhaupt geschehen? Hört rein in die neue Folge von
Tatort Sport. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Ich fühle es gerade nicht hundertprozentig, die Mannschaft über alle Maßen zu loben, weil ich es einfach schon in genau diesem Rhythmus, haben wir es jetzt einfach in den letzten Jahren schon so oft erlebt. Wie oft dachten wir, dass Nsoki ein richtig, richtig krasser Verteidiger ist? Und dann hat er im genau nachfolgenden Spiel eine richtig bescheuerte gelb-rote Karte nach 20 Minuten bekommen und hat uns ein Spiel an die Wand gefahren. Wie oft war das schon so? Bestimmt 5-6 Mal. Also deswegen saugt gerne als ZuhörerInnen hier diese positiven Momente auf. Wir werden bestimmt auch noch das ein oder andere schöne Wort auch vielleicht über Gift Orban in dieser Folge verlieren. Aber mir geht es wirklich zu schnell. Wenn ihr einen Podcast oder wenn ihr Leute hören wollt, wo jetzt sagen, hier, wir werden jetzt in den nächsten Wochen, werden wir noch an Europa kratzen, das werdet ihr hier von mir nicht hören. Weil ja, das ist ein verdammt weiter Weg und es war in Anführungszeichen doch nur Werder Bremen und es war ein verdammt wichtiger Sieg, aber wir kommen in dieser Saison auch nicht mehr aus dem Abstiegskampf raus. Aber Nsoki hat es gut gemacht, Nsoki hat zumindest es verdient, im nächsten Spiel gegen Stuttgart wieder Linksverteidiger spielen zu dürfen. Und soweit mal. Eine Frage habe ich noch an dich, David. Du hast doch, ist mir gerade gekommen, am Ende der letzten Folge hast du ja noch diese komische Meldung, die du da bekommen hast, rausgehauen, dass Marius Bülter sich krank gemeldet hat. Dann hat er sich ja doch wieder gesund gemeldet, oder?
Ja, man muss natürlich manchmal auch vorsichtig sein mit dem, was da so geschrieben wird.
War das der Kicker damals?
Nee. Aber das ist natürlich in der Regel eine Meldung, habe ich so jetzt auch noch nicht erlebt, der man eigentlich glauben kann. Weil das ja so eine simple Nachricht ist. Aber es kann natürlich auch sein, dass es knapp gereicht hat.
Ja, mit Sicherheit. War auch super wichtig. Also Bülter ist echt ein Unterschiedsspieler mittlerweile für uns. Auch nach seiner Verletzung wieder mega wichtig. Bringt da echt Dampf auf die linke Seite. Umso wichtiger natürlich, wenn Nsoki hinten dran steht, dass wir dann wenigstens vorne dran Dampf haben. Weil was gar nicht gehen würde, ist, du hast einen Socki hinten als Linksverteidiger und dann einen Kramaric auf dem linken Flügel. Dann hast du ja niemanden, der da mal Tempoläufe gehen kann. Deswegen ist ein Bülter da schon verdammt wichtig.
Total. Ganz kurz zur Klarstellung. Am 14. Februar hat Ilzer in der Pressekonferenz gesagt, dass sich Bülter heute krank gemeldet hat. Das war der Freitag. Jetzt kann man sich natürlich am Freitag krank melden, am Sonntag trotzdem fit sein. Aber so genau habe ich das natürlich nicht durchdacht. Und dachte, wenn man sich als Profi krank meldet, dann ist man natürlich auch länger als ein, zwei Tage raus. Offenbar nicht. Vielleicht haben sie da noch ihn fit gespritzt, keine Ahnung. Aber das war wohl die Info bei der Pressekonferenz 2 Tage vor dem Spiel.
Ja, zeigt vielleicht auch die Wichtigkeit, die auch Ilzer Bülter gibt.
Ja,
dass
zu Recht.
Dass er gesagt hat, versucht alles, um Bülter da irgendwie fit zu bekommen. Weil ich weiß nicht, ob unser 10-Millionen-Mann für den linken Flügel momentan schon das Niveau hat, um Stamm zu spielen. Ne? Wenn ich an Touré denke und seine Leistung am letzten Spiel gegen Union Berlin.
Deswegen hat er ja auch viel Spielzeit gegen Bremen bekommen, nicht? Ja, das war jetzt gemein, weil er da ja auch einfach reingeschmissen wurde zu einem ungünstigen Zeitpunkt, aber klar. Warte mal, ein, zwei Sachen wollte ich noch ganz kurz erwähnen, bevor wir da jetzt so drüber weggehen. Und zwar zum einen war das sozusagen mein Aufreger des Spiels. Das ist zum Glück nur eine Kleinigkeit. Zum anderen, das ist mir noch aufgefallen und das ist vielleicht auch was, was so ein kleines bisschen, ja, Salz in die Suppe bringt oder zu viel Salz in die Suppe bringt. Mir ist nämlich aufgefallen bei der Auswertung der Statistiken, dass wir tatsächlich nur 71% der Pässe an den Mann gebracht haben. Das kann natürlich ein bisschen daran liegen, dass wir länger geführt haben. Zeigt aber aus meiner Sicht auch so ein bisschen, dass wir ja eigentlich ein relativ eindimensionales Konzept verfolgt haben. Ne? Hohes Pressing, hohe Balleroberungen und dann 2-3 Pässe Tor. Das heißt, wir haben aus eigenem Spielaufbau heraus nicht so viel zustande gekriegt. Da gab es nur diese Kadarzabek-Flanke auf Kramaric und das war's. Und ein Freistoß. Ansonsten.
Ja, aber so waren ja auch alle Tore. Tore waren Balleroberung, nachdem Bremen versucht hat, unsere Reihe zu überspielen und dann ging halt die Post ab. Ne? Und das erste Tor von Stach und das zweite Tor von Bischoff waren ja einfache Doppelpässe vorher und dann 2 Schüsse in die linke Ecke aus Zetteras Sicht war ja eigentlich sehr, sehr ähnlich. Und auch das letzte Tor, auch wenn das ein bisschen anders aussah am Ende, war ja auch eine eigene Balleroberung.
Ja, genau. Und deswegen reichen dann auch 71% angekommene Pässe. Und das ist gar kein guter Wert für einen klaren Sieg. Das macht mir schon ein kleines bisschen Bauchschmerzen.
Ja, zu Recht. Aber auf der anderen Seite sollten wir uns vielleicht in diesem Jahr einfach mal davon verabschieden. Auch wenn es weh tut, zumindest für diesem Jahr. Nach dem Sommer können wir dann wieder darauf eingehen und sollten jetzt mal vergessen, dass wir eigentlich vom Marktwert unserer Mannschaft ins Mittelfeld gehören oder sogar vielleicht leicht drüber. Mhm. Und dass wir jetzt auch natürlich die 5 meisten Transferausgaben in der Bundesliga hatten. Das sollten wir ausklammern, weil wenn wir das nicht ausklammern, David, dann haben wir natürlich eine ganz, ganz andere Erwartungshaltung an diesen Verein. Und der Verein ist, um es positiv auszudrücken, letzte Woche habe ich es negativ ausgedrückt und habe gesagt, der Verein ist ein anderer und ist nicht mehr der, der vor einem Jahr ist. Jetzt versuche ich es mal ein bisschen positiver auszudrücken und sage, wir sind in einem Umbruch, ne? Floskel, ja. In einem Umbruch. Und da kann man natürlich nicht den Maßstab ansetzen von normal. Ne? Weil dann wirst du nicht glücklich. Dann wirst du am Ende nicht glücklich sein, wenn wir 14. oder 13. werden, dann kannst du nicht zufrieden sein. Aber ja, wir sollten vielleicht gerade den Maßstab ansetzen von Abstiegskampf und dafür war es ja wirklich okay.
Ja, absolut. Dann vielleicht jetzt mal ganz kurz noch mein Aufreger des Spiels, bevor wir einen Schritt weitergehen. Und es ist überhaupt nicht spielentscheidend, das möchte ich nochmal klar dazu sagen, aber hat mich trotzdem ein bisschen fuchsig gemacht, als ich gerade die ARD-Zusammenfassung nochmal gesehen habe. Und es sind da von diesen 8 Minuten nur 3 Sekunden, aber ich konnte es wirklich kaum fassen. Wir schreiben die 78. Minute. Mittlerweile ist Eredan Yadimci eingewechselt, der ungefähr auf Höhe der Mittellinie einen katastrophalen Fehlpass spielt, nach diesem Fehlpass ungefähr 2-3 Sekunden stehen bleibt und dann mit geschätzten 4 km/h sich zurückbewegt in Richtung eigene Hälfte. Hm. Und es war die 78. Minute und es war jetzt nicht so, dass alle hinterm Ball gewesen wären. Also zum Beispiel ein Kramaric und ein Orban, glaube ich, also zwei zumindest, waren gar nicht hinterm Ball. Manche andere hatten aktuell überhaupt keinen Zugriff. Und ja, Dimchi steht da rum, als wenn er schon 78 Minuten gespielt hätte. Da bin ich kurz richtig wild geworden, weil ich mir auch denke, der kam jetzt zurück, der hat es in Österreich solide gemacht, aber Österreich ist eben nur Österreich. Und muss sich und will sich jetzt da reinbeißen. Und das ist das, was er uns anbietet. Das macht mich echt ein bisschen wütend.
Ich stimme dir hundertprozentig zu. Und das bestätigt auch tatsächlich meinen persönlichen Eindruck von ihm. Ich kann nur bewerten, wie er auf dem Platz rumläuft und wie er sich da so gibt. Menschenkenntnismäßig oder ne, von seiner Attitude. Und ich erkenne da schon so ein bisschen, so ein bisschen Arroganz, die er sich aber in diesem Verein noch nicht so verdient hat. Ein Spieler, der so jung ist, also überleg dir mal, in welcher Welt wäre Mörstedt da stehen geblieben? Mörstedt zeichnet ja aus.
In keiner Welt.
In keiner Welt. Mörstedt zeichnet aus, dass er da hinterher rennt wie ein Bekloppter. Und wenn er abgeschüttelt wird, rennt er weiter. Also weißt du, wenn das mal ein Kramaric irgendwann in der 78. Minute macht, dann sagst du, alles klar, okay, der hat aber vielleicht auch schon 2 Tore vorher geschossen. Aber ein Yadimchi, der muss das halt auch erstmal noch zeigen.
Der war 2 Minuten auf dem Feld.
Ja, eben. Du wirst eingewechselt, um dir nochmal eine Viertelstunde den Arsch aufzureißen, um nochmal wirklich alles rauszuballern, um dir deine Dusche nachher zu verdienen. Und dann zeigst du sowas. Ist jetzt nur eine Kleinigkeit.
Ja.
Aber erstens mal ist es so generell mein Eindruck von ihm, auch so von seiner Spielart und Weise. Und was ich auch massiv unsympathisch fand, ist im Spiel gegen Leverkusen vor, wann war das? Anfang Februar, als er diese Rudelbildung mit den Leverkusenern begonnen hat. Und in der Zeitlupe habe ich dann nochmal gesehen, dass es wirklich ausschließlich er war, der diese Rudelbildung angefangen hat, indem er total unnötig irgendwie von hinten Hincapié attackiert hat und danach auch nicht zu beruhigen war. Und als junger Kerl, wirklich als junger Scheißer in der Bundesliga, der noch nichts gerissen hat, da rumgockelt, als wäre er ein Chaka und ein Bundesligaspieler oder sonst irgendwas. Sagen wir es mal so. Und es ist ja hier auch eine Menge Meinung mit drin. Das ist ja nur ein Podcast von uns. Er ist momentan für meine Augen momentan bis jetzt noch alles andere als sympathisch.
Und es ist wirklich nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Ganzen. Aber da muss er sich schon kritisch hinterfragen. Gerade, wie gesagt, nach 2 Minuten im Spiel. Ich habe sogar nochmal zurückgespult, weil ich es nicht fassen konnte. Weil ich natürlich auf den ersten Blick auch nicht gesehen habe, wer waren das jetzt? Und es ist eine Kleinigkeit, aber ich erwarte ein bisschen eine andere Einstellung, gerade wenn ich dann in Mörstedt im Spiel davor sehe, der auch glücklos war, aber der zu jedem Zeitpunkt zeigt, dass er möchte. Und ne, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, so ein Gift Orban zeigt diesen unbedingten Willen auch nicht immer gegen den Ball. Aber gucken wir uns mal seine Torquote an zuletzt, der ist über jeden Zweifel erhaben, nach diesen 4 Wochen jetzt.
Ja, ich weiß noch, David, am Sonntag bei dem Spiel haben wir direkt dann geschrieben nach seinem Tor, boah, das sind richtig, richtig krasse Stürmerlaufwege. Das sind Laufwege, gerade auch mit dem Kopf, und er ist nicht der Größte.
1,79.
Ja, aber das sind Laufwege, die habe ich so bei der TSG schon wirklich länger von einem Stürmer nicht gesehen. Das ist ein brutaler Instinktfußballer und hat einen brutalen Instinkt auch. Niklas Stark ist mit Sicherheit einer der besseren Innenverteidiger der Liga und gerade auch von Werder Bremen. Und mit seinem Antritt, mit seinen 2-3 Schritten vorher, mit seinem Gespür auch für Abseits, konnte er Kramaric's Flanke da perfekt vollenden. Ne, und auch gegen die Laufrichtung von Zetterer. Also das ist schon, er schießt schon Tore, da sagt man jetzt bis jetzt noch nicht, boah, krass, das ist ja artistisch, hochklassisch. Aber er schießt Tore wie ein Stürmer. Und das habe ich in den letzten Jahren wirklich vermisst.
Genau, und das ist eben ja Leistung zeigen, ganz einfach gesagt. Und dann ist es mir auch egal, ob mir jetzt die Körpersprache zu 100% gefällt. Und auch das muss man vielleicht nochmal sagen, auch da sind wir dann doch zufrieden mit Christian Elzer, dass er auch da gemerkt hat, okay, ein Mörstedt hat sich unfassbar reingehängt, aber ein Orban hat das Momentum, hat die Laufwege, war super teuer, den lassen wir jetzt mal starten. Und es hat sich gelohnt, auch wenn er sonst jetzt vielleicht nicht so einflussreich war aufs gesamte Spiel. Das mag sein, aber darum geht es auch nicht immer unbedingt. Und ja, es ist vielleicht auch nicht ganz so überraschend, weil wer Gift Orban aus der Vergangenheit kennt, weiß schon, dass das so eine kleine Tormaschine ist, der zum Beispiel in der Conference League, ich glaube es war bei KAA Gent, in 11 Spielen 10 Tore gemacht hat. Ne, also der ist schon bekannt dafür, gut zu netzen, wenn man ihn einsetzt. Das war ja bei Lyon zuletzt nicht mehr der Fall und deswegen ist er jetzt ja auch bei uns unter Vertrag.
Genau. So, Jonas, dann widmen. Ja, hast du noch was?
Ja. Also wir haben zwar schon fast eine halbe Stunde auf der Uhr, aber ich habe noch was und ich habe das gelesen. Uns hat es auch ein Hörer zugeschickt und ich dachte, mich haut's vom Stuhl. Hast du schon selbst mal in unsere DMs heute geguckt?
Ach, kommt jetzt diese Ansprachengeschichte von Ilza.
Ja, und ich habe es jetzt mehrfach nachgelesen in unterschiedlichen Quellen. Ja. Und mehrere Quellen scheinen das zu unterstützen oder zumindest für plausibel zu halten. Und nicht nur die Bild oder die Sportbild. Und das finde ich schon spannend. Und jetzt gar nicht unbedingt, dass Christian Ilzer offensichtlich, und sagen wir es mal ganz direkt, einen Dildo mit in die Kabine bringt, sondern auch diese Metaphorik der Kabinenansprachen offensichtlich. Also verschiedene Medien, insbesondere die Sportbild, hat offensichtlich herausgefunden, dass das Trainerteam von Ilzer, auch sein Co-Trainer, dazu neigt, bei Kabinenansprachen, wie soll ich sagen, sehr bildhaft vorzugehen. Und nicht nur zu sagen, was man machen will, sondern die Sachen auch sehr, sehr klar zu verdeutlichen. Und er soll beispielsweise gegen Freiburg sich als Koch verkleidet haben, einen Kochtopf aufgebaut haben und in diesen Kochtopf Zutaten geschmissen haben, die für Erfolg unter ihm notwendig sind. Und dazu war offenbar Schärfe dabei, deswegen Chilischoten, aber auch Manneskraft. Und deswegen flog dann wohl auch ein Dildo in diesen Topf und... Jetzt mal hin oder her, ob wir das sinnvoll finden, dass das Sexspielzeug in der Kabine ist oder nicht. Ich tue mich schwer, mir das vorzustellen, weil ich jetzt ja schon eine Weile nicht mehr Fußball spiele. Aber was hältst du denn von so, sagen wir mal, drastischen Ansprachen?
Hallo, ich bin Martin Tetzlaff vom Sportpodcast Plattsport. Am 23. Februar finden vorgezogene Bundestagswahlen statt. Und es ist entscheidend, dass du wählen gehst. Denn die Zeiten sind ernst und es steht viel auf dem Spiel. Antidemokratische Kräfte bedrohen unsere Freiheit. Wie zum Beispiel auch die Möglichkeit zu haben, einen Podcast wie diesen zu produzieren, den du jetzt gleich hören wirst. Damit wir weiterhin in einer freien und toleranten Gesellschaft leben können, ist es wichtig, am 23. Februar nicht zu Hause zu bleiben, sondern wählen zu gehen und einer Partei deine Stimme zu geben, die mit unserem Grundgesetz übereinstimmt. Es ist wichtig für dich und uns alle, dieses hohe Gut des Wahlrechts wahrzunehmen. Darum gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Aber was hältst du denn von so, sagen wir mal, drastischen Ansprachen?
Ich stelle mir gerade ehrlich gesagt vor, wie ein gestandener Bundesligaspieler, der schon viele hat kommen und gehen sehen bei der TSG oder auch im Bundesliga-Geschäft wie André Kramaric oder ja, Baumann ist ja gerade nicht da oder ein
Kader Žabek,
ne, der da sitzt in der Kabine an seinem Platz, wo er seit über 10 Jahren sitzt und sich anguckt und denkt, was ist das? Ist das gerade ein Fiebertraum? Also ich halte es tatsächlich für kaum möglich, dass Kramaric da saß und gedacht hat, boah, das hat mich jetzt aber richtig zum Nachdenken gebracht, ich bin heiß wie Frittenfett. Also ich will es jetzt auch nicht überdramatisieren, ne? Und jetzt ja auch nicht den Moralapostel spielen, am Ende ist es mir egal, das sind erwachsene Männer, soll er da diesen Dildo mitbringen? Sondern eher die Show drumherum schreckt mich so ein bisschen.
Genau, es ist eine Show eigentlich, ja. Die aber natürlich dafür gedacht ist, zu motivieren.
Und ich würde mich tatsächlich als Profi, ich kann mich natürlich nur versuchen, in diese Lage hineinzuversetzen, weil ich natürlich so weit weg von einem Profi bin, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber ich würde mich schon etwas verarscht vorkommen. Ne?
Ja, also ich finde es auch ungewöhnlich.
Du, lass ihn am Ende so die Champions League gewinnen und er ist der Trainergott. Aber sei halt damit nicht erfolgreich oder eck damit bei deinen Spielern an und du bist halt der Trottel. Ne? Also ist halt einfach so.
Ja, und was man ja zumindest sagen muss, ne, man hat jetzt irgendwie ja in den letzten Wochen ein unfassbar ungünstiges Drehbuch erlebt. Ne? Dieser Aufwind, über den wir mehrmals gesprochen haben, der uns aber sehr wenig gebracht hat in dieser Sieg gegen Anderlecht zum Beispiel, der ist ja quasi jetzt irrelevant. Und der Rest hat uns ja kaum Punkte beschert. Und dann eben dieser massive Absturz gegen Berlin. Und dass wir jetzt aber wieder rausgekommen sind und sehr solide gemacht haben, gerade nach einem 0:1, spricht ja schon auch irgendwie für die Mannschaft und lässt mich zumindest hoffen, dass da intern alles einigermaßen intakt ist. Ja. Natürlich gibt es Reibungen, aber ich glaube, es gäbe immer Reibungen. Und ja, wenn das der Weg zum Ziel ist, dann meinetwegen.
Mag sein, aber es ist ja jetzt nur unsere Einschätzung, soll er machen, was er machen will. Ich glaube nicht, dass wenn wir Punkte holen, beziehungsweise sie nicht holen, dass es an so etwas liegt. Das wage ich sehr stark zu bezweifeln. Und was ich daran so ein bisschen kritisiere, aber das ist nur meine persönliche Meinung, ich mag diese übermäßige Art der Selbstinszenierung nicht.
Weißt du, was ich meine? Wobei ich jetzt nicht davon ausgehe, dass Ilzer das der Bild erzählt hat, hinter verschlossener
Tür. Nee, aber ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was da der Gedankengang dahinter ist. Aber du, ist jetzt kein großes Thema. Soll er machen. Da bin ich nur froh, dass ich nicht in der Kabine dabei bin, weil da müsste ich, glaube ich, anfangen zu lachen.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht auf Profi-Ebene schon auch mal die ein oder andere Überraschung gibt, was jetzt so die Ansprache angeht. Ich glaube aber tatsächlich, dass der Kontrast zu Pellegrino Matarazzo ziemlich groß ist.
Du, vielleicht sehen wir das auch vollkommen falsch und die Spieler fanden es geil und dass es einfach mal was Neues ist. Ne? Ja. Weil auf der anderen Seite, die hören seit 15 Jahren das Gleiche. Gas geben, kämpfen, bla bla bla. Weil wir haben ja auch schon super viele Ausschnitte gesehen aus irgendwelchen, ne? wenn die dann mal hochgeladen wurden von irgendwelchen Motivationsreden.
Oder ja, oder ja diese Doku, oder Jonas, diese Doku über Man City oder Sunderland oder wie auch immer.
Am Ende labern die Trainer auch nichts anderes, vorm Spiel zumindest, taktisch passiert natürlich und in der Analyse natürlich viel mehr, aber am Ende, die letzten Motivationskünste vor dem Spiel, da labern die Trainer auch nichts anderes als bei jeder anderen Kreisligamannschaft. Ne? Und vielleicht ist das ja mal so ein bisschen was anderes, dass die Spieler so ein bisschen anders catcht. Von mir aus habe ich nichts dagegen.
Das kann ja auch wirklich so ein bisschen der Grund sein, da wirklich ein bisschen Abwechslung und Feuer reinzubringen. Nichtsdestotrotz, ich betone es gerne nochmal, die Sportbild berichtet, das sei wohl typisch für das Trainerteam. Und oft würde wohl der Co-Trainer die letzte Ansprache vor dem Spiel halten, berichtet hier die Sportbild. Und hätte auch schon bei Sturm Graz beispielsweise einen Barracuda mitgebracht. Warum auch immer. Ein Barracuda ist ein 1,50 Meter großer Fisch, der ein bisschen aussieht wie ein Hai. Und den man natürlich auch fangen kann. Und das seien wohl auch Mittel und Wege, die Uwe Hölzel, der Co-Trainer, gerne benutzt hätte. Aber gut, ich stimme dir zu. Es wirkt jetzt erstmal sehr kurios und so, als wäre es ein großes Thema. Andererseits ist es eigentlich kein so großes Thema. Weil inhaltlich ist es trotzdem nichts Neues. Es ist ja einfach nur die Art und Weise der Verpackung. Er sagt ja letztlich der Mannschaft, diese fünf Zutaten will ich von euch sehen. Ob er die jetzt in den Kochtopf wirft oder es ihnen ins Gesicht brüllt oder ihnen eine PowerPoint macht, kommt zumindest inhaltlich aufs Gleiche raus.
So ist es. Und manchmal erfahren wir ja auch gar nicht, wie die Ansprachen überhaupt intern aussehen,
genau.
Wenn es da irgendwie keine Maulwürfe gibt oder so. Und deswegen, ja.
Deswegen bitte auch mit Vorsicht genießen, aber es haben jetzt ganz viele andere Medien auch übernommen, deswegen dachte ich, ach, kann man da mal kurz drüber sprechen.
Aber solange nicht rauskommt, dass er irgendwie als Beispiel respektlos gegenüber unseren Spielern ist, halte ich das jetzt auch nicht für eine mega große Meldung.
Ja, so kann man es doch darstellen und es ist eigentlich eher eine Anekdote und eine Fußnote, der ganzen Geschichte. Trotzdem natürlich schön, wie es jetzt gerade aussieht. Und die Tabelle, die Perspektive auf die Tabelle ist, glaube ich, auch die, die jetzt auch viele Fans und alle so ein bisschen beruhigt. Denn man kann sich schwer vorstellen, ich will es nicht jinxen, aber man kann sich schwer vorstellen, dass diesen 7 Punkte schmelzen sollen in den nächsten 12 Spielen, zumal wir ja noch die wichtigen Spiele haben. Aber klar, sollten wir die alle verlieren, wissen wir selber.
Genau. Und dann steht ja am Wochenende ein Baden-Württemberg-Derby an, ne, in Sinsheim, gegen deinen Wohnort sozusagen, gegen den VfB Stuttgart.
So ist das.
Und ja, sagen wir es mal so, wenn es Christian Ilzer, egal ob er sich als Chili verkleidet oder als Koch oder als Barracuda, wenn er es schaffen sollte, dass die TSG Hoffenheim gegen den VfB Stuttgart diese Leistung bestätigt, geschweige denn in einen Sieg umwandelt, dann wäre das erstens mal gefühlt zu 90% der Klassenerhalt. Ja. Und zweitens, dann können wir echt darüber reden, das, was in den Köpfen der Spielern passiert ist, weil der VfB Stuttgart, auch wenn man es nicht hat, also man hat es ja nicht für möglich gehalten, nachdem der VfB Stuttgart letztes Jahr ausverkauft wurde, ne, mit Gyrassi und so weiter. Ey, der VfB Stuttgart ist eine Top-Mannschaft mittlerweile. Die sind auf jeden Fall auf Europa-League-Niveau und spielen wieder eine klasse Bundesliga-Saison unter Sebastian Hoeneß.
Aber zuletzt schon auch schwankend. Niederlage gegen Gladbach, die ja keine so dolle Saison gespielt haben, zumindest auch schwankend. Und auch verloren gegen Wolfsburg. Ja, aber klar, insgesamt unterm Strich, ne, 22 Spiele, 35 Punkte, noch auf Schlagdistanz zu Freiburg auf Platz 5, kann man da natürlich nicht meckern, gerade auch wegen der Dreifachbelastung.
Ja, gegen VfL Wolfsburg sehr, sehr ärgerlich noch verloren aus VfB-Sicht.
Ja, ja.
Ne, war sehr lange eigentlich die ersten 70 Minuten ein sehr, ja, langweiliges Bundesligaspiel. Dann trifft der VfB zum 1:0 und dann kippt das Spiel eben noch auf einmal bis hin zu einem, ich meine, es war ein Handelfmeter, den dann Amura noch in der 87. verwandelt hat. Also wenn der VfB Stuttgart dieses Spiel irgendwie gewonnen hätte, dann würde es tabellarisch noch besser aussehen, aber auch so. Wirklich eine sehr, sehr gute Saison, weil ich kann mich noch an einige erinnern, die gesagt haben, jetzt nach dem Jahr, wo sie in die Champions League gekommen sind, dann Gyrassi verloren haben und so weiter, dass es bei Stuttgart auch passieren könnte, dass sie jetzt auf einmal komplett den Faden verlieren und hinten rein geraten. Und davon ist der VfB Stuttgart ja extrem weit weg.
Ich habe auch gesagt, ich gehe von Mittelfeld aus beim VfB, aber sieht aktuell nicht so aus und deswegen sind wir natürlich in der Außenseiterrolle, oder?
Ja, hundertprozentig. Also zu sagen, wir wären mit einem Punkt, auch wenn es daheim ist, wir wären mit einem Punkt nicht zufrieden, ist lächerlich. Wir müssen mit einem Punkt zufrieden sein und der VfB Stuttgart ist momentan, auch wenn man es natürlich nicht gern hört, nicht von den Spielern zwangsläufig, aber natürlich von der Form und wie sie sich präsentieren, so viel besser als wir, dass wir schon sagen müssen, selbst wenn wir gegen Stuttgart verlieren sollten, ist es keine Schande und dann können wir uns trotzdem angucken, ob wir uns wenigstens gut verkauft haben.
Genau. Der entscheidende Punkt ist, dass wir jetzt dieses gewisse Selbstvertrauen, das wir uns erarbeitet haben, nach diesem schweren, schweren Spiel gegen Berlin nicht dadurch kaputt machen, dass wir jetzt wieder 4-0 auf den Sack bekommen. Alles andere wäre legitim, ne? Wenn wir gut mitspielen, knapp verlieren, kein Problem. Wenn wir einen Punkt holen, super. Dementsprechend, ja, ist das so. Und das ist auch ganz wichtig jetzt, den Faden nicht zu verlieren, weil danach ja die ganz, ganz wichtigen Spiele kommen und man dann ja auch jetzt im spätestens Mitte März eigentlich schon sieht, in welche Richtung es geht. Es besteht ja die Möglichkeit, das ist das Wahrscheinlichste, dass wir im Abstiegskampf drin bleiben, aber mit einem Puffer. Es besteht aber auch die Möglichkeit, Jonas, dass wir am 29.03., also in rund 4 Wochen quasi gerettet sind. Oder vielleicht sogar am 14.03., ne? Also, wir spielen am 1.03. gegen Bochum, müssen wir fast gewinnen. Dann spielen wir am 9.03. in Sinsheim gegen Heidenheim, müssen wir zumindest punkten. Und dann 14.03. in St. Pauli, müssen wir auch gewinnen. Und wenn da dann wirklich 7 bis 9 Punkte kämen, ist das Ding durch. Ja, ich sag nicht, dass es so kommt. Ich sag nur, dass es so wäre. Wenn wir da 7 bis 9 Punkte holen, können wir einen Haken an die Saison machen, weil dann von unten nichts mehr nachkommt. Uns werden knapp 30 Punkte reichen in der Saison, um die Klasse zu halten auf Platz 15. Das ist zumindest dann so, wenn jetzt nicht unten die nochmal eine ganz überraschende zweite Luft bekommen. Und so ein Team wie Heidenheim verliert ja momentan alles, auch Bochum, 5 Spiele, 2 Punkte. Oder bist du da ganz anderer Meinung?
Gut, Bochum hat jetzt gegen Dortmund gewonnen, ne? Aber es ist natürlich auch die Frage, ob das momentan eine Leistung ist.
Aber ist das nachhaltig? Ist das nachhaltig, dass die jetzt, die müssten ja ihren Punkteschnitt so massiv heben und die haben einen Punkteschnitt von 5 Punkten aus den letzten 5 Spielen?
Nee, halte ich auch nicht für wahnsinnig wahrscheinlich. Eben. Ich glaube einfach nur, dass das gegen Dortmund einfach wieder im eigenen Stadion, dass das einfach ne, so ein bisschen so ein Pott-Derby-Charakter hat, dass Dortmund gerade auch eine sehr, sehr schwere Phase hat.
Brutal, brutal.
Dass es nicht wirklich nachhaltig ist. Aber du teaserst hier was an, was wir letzte Woche schon angekündigt haben, nämlich den März der Entscheidung. Und das ist wirklich, ja, keine Bildüberschrift, sondern das ist wirklich so, im März, da wird es entschieden sein. Nämlich entweder bist du nach dem März, wenn du da eben die Punkte nicht holst, bist du richtig im Abstiegskampf, weil das sind alles 6-Punkte-Spiele, oder du bist gerettet. Es gibt eigentlich keine 2 Möglichkeiten. Entweder bist du im April durch, halte ich tatsächlich für die wahrscheinlichere Variante, weil wir auch schon 7 Punkte weit weg sind. Oder die Kacke ist nochmal richtig am Dampfen. Aber das ist natürlich alles Material für die kommenden Monate. Es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Jetzt hatten wir heute mal wieder eine bisschen entspanntere Folge. Hoffen wir mal, dass es so bleibt nach anstrengenden Wochen, auch beim Hoffefunk. Und dann, David, würde ich sagen, hören wir uns ja Nächste Woche in alter Frische wieder.
So ist es. Danke dir, Jonas, und danke euch allen fürs Einschalten.
Ciao, macht's gut.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo, ich bin Tinker vom Podcast Designer Muschi. Demokratie ist sexy, weil sie Freiheit bedeutet. Die Freiheit zu lieben, zu leben und unsere Zukunft selbst zu gestalten. Doch sie ist kein Selbstläufer. Faschisten sind wie Rattenfänger. Sie locken mit einfachen Antworten, während sie dir heimlich die Menschenrechte, die Frauenrechte und die Zukunft deiner Kinder klauen. Wer sie gewähren lässt, wacht in einer Welt auf, in der Gerechtigkeit und Selbstbestimmung Geschichte sind. Gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.